den Geist des Herrn wirklich gespürt. Geht es euch gleich? Ja, dann kann ich ja nach Hause gehen. Nein. Ja, für mich ist es halt immer wieder schön, wirklich auch hier vorne stehen zu dürfen und Gottes Wort mitteilen, auch wenn das zweite Mal ist. Und gleichzeitig ist es eine Herausforderung für mich. Wirklich eine Herausforderung, weil sobald mir eine Bibelstelle gegeben wird, setze ich mich damit auseinander und dann kommt es wie ein Schlag, Gott redet zu mir und Gott redet für mein persönliches Leben. Und ich hoffe wirklich, das, was ich durch die Zeit gelernt habe und Gott mir auch beigebracht hat, das euch weitergeben kann. Wir sind ja noch in der Predigtserie und heute kommen wir dem Ende nahe oder beenden wir die Predigtserie. Und in der Predigtserie geht es ja darum, dass Jesus uns das Himmelreich erklärt. Und er macht das nicht einfach so, sondern auf ganz spezielle Art und Weise. Immer mit verschiedenen Bildern, das aus dem Alltag eines normalen Menschen herausgenommen wurde. Doch bevor wir anfangen, will ich einfach schnell kurz beten und einfach Gott alles übergeben. Ja, Vater, ich will dir einfach danken für diese Möglichkeit, dass wir zusammen dich anbeten dürfen, loben und preisen können. Und gleichzeitig sind wir auch dankbar, von deinem Wort zu hören zu dürfen. Und ich bitte dich, egal was für ein guter Sprecher ich hier vorne sein mag, bitte ich dich, dass du die Offenbarung schenkst. Denn wenn du sie nicht schenkst, bringt es hier nichts. Und ich bitte dich wirklich demütig, dass du uns die Offenbarung schenken tust, unsere Herzen öffnest. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Genau. Bevor wir das siebte und somit das letzte Gleichnis eigentlich anschauen, möchte ich gerne den Kontext, in dem Jesus dieses Gleichnis doch erzählt, anschauen. Am Anfang des Kapitels, also Matthäus 13, lesen wir, dass Jesus vor einer riesen Menschenmenge eigentlich steht und also beim See Genezareth und anfängt zu reden. Und nach einer Weile, also er bringt einige Gleichnisse und nach einer Weile, nach dem Gleichnis vom Sauerteig, welches Samuel ja uns mit uns angeschaut hat, heißt es, dass er ins Haus ging und sich seinen Jüngern wandte. Und das zeigte mir, Jesus sprach nicht mehr vor einer riesen Menschenmenge, sondern vor einer Handvoll Menschen. Also um genauer zu sein, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern. Und wie jedes andere Gleichnis eben, nimmt Jesus das Bild, welches die Jünger ganz speziell gekannt haben. Das Bild vom Fischen. Um genauer zu sein, ist es das Bild von einem Fischernetz. Und an dieser Stelle möchte ich gerne erwähnen, dass mindestens 4 der 12 Jünger Experten waren im Fischen. Weil bevor sie Jesus nachfolgten, war ihr Beruf Fischer. Also sie wussten ganz genau, von was Jesus da redete. Und während ich in den Vorbereitungen war und diese Stelle halt immer und immer und immer und immer wieder analysierte, wie es halt sich zu einer Vorbereitung für die Predigt meiner Meinung nach gehört, stellte ich fest, und es war sehr interessant für mich, dass was zu Anfang den Anschein machte, dass Jesus nur verschiedene Geschichten willkürlich hineingeworfen hat, sich so entpuppten, dass es eine aufbauende Story hatte. Er baute auf, Geschichte zu Geschichte, wie das Himmelreich funktioniert und auch weiterhin funktionieren wird. Und ja, er erzählte verschiedene Gleichnisse und um dieses Gleichnis, um das Fischernetz, geht es hier. Wir lesen in Matthäus 13, Vers 47, bis 50, aus der Neuer Genfer Übersetzung. Eine coole Bibel. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt. Wenn es voll ist, ziehen die Fischer es ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus. Die Guten legen sie in Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg. Und so wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Ihr seht, ich hatte echt Glück mit der Bibelstelle. Und dem einen oder dem anderen mag es aufgefallen sein, diese Stelle hat eine sehr starke Ähnlichkeit mit einem Gleichnis, welches wir schon vorhin schon mal gehört haben. Wisst ihr, welches ich meine? Sehr gut, ja, ihr seht, ihr wart da. Cool. Genau, es ist das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld. Doch interessant ist dabei, auch wenn das Gleichnis sehr ähnlich ist, ist die Bedeutung ganz anders, jedenfalls für mich. Und wenn ihr euch daran erinnert, Oliver hatte uns damals erklärt, dass das Unkraut vom Weizen eben getrennt wird, dass das Unkraut für die Ungerechten steht und das Weizenfeld für die Gerechten, das ganz am Schluss erst getrennt wird. Und dass Jesus uns ermutigt, auf ihn zu schauen und nicht auf das Unrecht, was um uns passiert, und dass den Wunsch auch äußern wollen, das Unrecht irgendwie zu beseitigen. Denn schlussendlich wird er in Endzeit die Gerechtigkeit herstellen und mit den Menschen abrechnen, die sich trotz ihrer Ungerechtigkeit sich sicher gefühlt haben. Und dennoch, die heutige Geschichte geht doch etwas in eine andere Richtung. Und mir fiel auf, Jesus spricht, bevor Jesus da von einer Trennung spricht, fiel mir auf, dass schon im Vorfeld es eine Trennung gab, von der Jesus gar nichts sagt. Es sind die Fische, die sich im Netz verfangen haben und die Fische, die sich nicht im Netz verfangen haben. Und genau da finde ich die Parallelstelle zwischen dem Unkraut und dem Weizen. Da, wo sich die Nichtchristen und Christen getrennt werden. Und ich fragte mich und ich fragte Gott, welche Gruppe wird es wahrscheinlich dann hier repräsentiert, welche im Netz sind. Und mir wurde klar, dass die Menschen, die im Netz sind, die Kirche repräsentiert. Und das traf mich wie ein Schlag. Es sind Menschen, die Jesus als ihren Retter anerkannt haben oder jedenfalls ein Lippenbekenntnis von ihnen gehört haben. Und hier setzen sich die Fischer, und Jesus erklärt, dass es die Engel sind, sich hin und sortiert das Ungenießbare von den Guten. Und ich fragte mich wirklich, was das heißen sollte. Und ich glaube wirklich eben, dass es Menschen leider gibt, die in der universellen Kirche nicht nicht, sondern einfach ungenießbar sind vor Gott. Im christlichen Glauben? Ja. In der Kirche? Ja, ich glaube schon. Auch hier im CCDR? Ich weiß es nicht. Und das Gleichnis sagt aus, jetzt müsst ihr kurzen Moment mit ihr haben, das Gleichnis sagt aus, dass es Fische aller Art sich darin verfangen. Jetzt ganz kurz. Seht, das ist die Welt. Und damit ihr das auch besser seht, wollen wir das vergrößern. Andrew, wenn ich dich bitten darf. Ich hoffe, das funktioniert wirklich so, wie ich es gedacht habe. Ah ja, wunderbar. Und ihr seht, ich hoffe, dass das wirklich so funktioniert, wie ich es mir so vorstelle. Nicht ganz. So, wunderbar. Und damit, hierfür sind keine Fische verletzt worden. Hä? Nur damit ihr es wisst. So, wir sehen. Die Fische, Entschuldigung. Und da haben wir verschiedene Fische. Aller Arten. Da gibt es Tamilen, Spanier, Schweizer. Wie wunderbar ist das? Wir sind vielfältig in der Kirche. Und Gott sei Ehre dafür. Und er trennt sie. Es mag zwar sein, wirklich, dass wir vielfältig sind, wirklich alle Nationen. Und für mich ist das eine berührende Stelle. Warum? Weil Jesus da dem Rassismus ein Ende setzt. Und für mich ist das speziell. Es hat zwar nicht mit dem zu tun, aber ich möchte es trotzdem erwähnt haben. Aber gleichzeitig heißt es auch, dass es gute und ungenießbare Fische es in die Kirche hineinschaffen. Und das hat sich eben, das hat das Fischen an sich. Im Netzfischen, also in diesem Fall vom Gleichnis, ist es das Schleppnetzfischen. Das ist ein Riesennetz, wirklich ein Riesennetz, das einfach gezogen wird. Da hat man gar keinen Einfluss, welche Fische ins Netz hineingelangen oder welche nicht. Da kann man keine Auswahl treffen. Ah, da gibt es ja gute Lachse. Nein, es kommen verschiedene Fische herein. Und das repräsentiert uns als Kirche. Wir als Kirche dürfen nicht entscheiden, wer hineinkommen kann und wer nicht. Unsere Berufung als Kirche ist, ein Licht in der Dunkelheit zu sein. Ergo, die Kirche kann nicht nur aus guten Menschen bestehen. Wir müssen offen sein für alle Arten von Menschen. Und wenn es nur noch so viel mehr Tamilen kommen, umso mehr, besser für mich. Oder halt andere Ausländer. Aber das macht uns als Kirche aus. Wir sollen offen sein. Damit eben die Verlorenen die Botschaft Gottes hören können. Wisst ihr, mir fiel auf, nicht nur in der letzten Zeit, sondern in den letzten paar Jahren, hat die Kirche es geschafft, ein exklusiver Club zu sein. Hier kommt man mit dem Stempel nur guter Mensch rein. Aber das ist nicht nur hier, sondern überall. Und als ich mir das bewusst wurde, brach mir das Herz. Wisst ihr, es kann sein, dass ein Mensch mit bösen Absichten in die Kirche kommt. Aber wer weiß, ob Gott nicht in diesem Moment sein Herz berührt und ihn zu sich ruft. Und darum ist die Entscheidung nicht uns überlassen, sondern es gehört und gebührt nur Gott allein. Er ist derjenige, der das Gute vom Ungenießbaren trennt. Warum? Ganz einfach, weil wir nicht in das Herz eines Menschen hineinschauen können. Und Gott kann es. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir die wichtige Aufgabe uns bewusst sind und auch wirklich zu Menschen aller Art hinausgreifen, hinausfischen. Also geht nicht mit einem Netz herum und fangt Leute an, aber es geht um das Essentielle. Wir als Kirche haben die Aufgabe, wirklich Leute hineinzurufen. Und ihr seht, es ist eine Botschaft auch für die Kirche im Allgemeinen. Aber ich bin auch überzeugt, dass die Geschichte etwas Persönliches hat. Sag mal zu deinem Nachbarn, Nachbar. Ah, ich merke. Jetzt geht's ins Persönliche. Sag zu eurem Nachbarn, jetzt geht's ins Persönliche. Ja, ich glaube wirklich, es geht ins Persönliche. Denn wie können wir dem Allgemeinen dienen und das Äußere verändern, wenn wir uns nicht verändern lassen? Und da stellt sich die Frage, wie sieht es mit meinem Herz aus? Ich glaube wirklich, dass Jesus hier seine Jünger, seine Nachfolger persönlich anspricht. Und wir sind seine Nachfolger. Und ich denke nicht, dass Jesus das erzählt, um seinen Jüngern Angst zu machen und oder ihnen einfach Furcht einzujagen. Weil Gott will ja eine Beziehung mit uns. Und eine Beziehung unter Angst ist für mich eine Tyrannei. Und so eine Beziehung, ganz ehrlich, will ich gar nicht. Ich hoffe, hier ist niemand, der das will. Aber die Bibel beschreibt unseren Gott als die Liebe. Dann frage ich mich, warum erzählt Jesus so etwas Harsches, so etwas Hartes? Ich glaube, wir sollen wirklich in erster Linie verstehen, dass wenn Jesus hier von auch etwas Hartes redet, im Hintergrund sein Herz mit Liebe das sagt. Und es macht doch mehr den Anschein, dass er einfach die Jünger zu sich, zu Gott wiederführen will. Und ich glaube, darum geht es hier, dass wir anfangen, unser Herz zu prüfen, dass wir uns fragen, wo stehen wir? Haben wir wirklich verstanden, was Gott wirklich für uns getan hat? Ich meine, seht mal die 12 Jünger an. Sie waren 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. 3 Jahre. 3 Jahre haben sie gesehen, wie Jesus Wunder tut, wie er von der Schrift predigt, wie er wirklich das wortwörtlich das Himmelreich auf Erde gebracht hat. Und leider haben sie doch erst Jesus Herz verstanden, nachdem er von den Toten auferstanden war. Erst dann erkannten sie, wer er wirklich war, auch wenn sie vorher einige Bekenntnisse gemacht haben. Aber es heißt in der Schrift, wo Jesus gestorben war, dass sie wirklich in tiefer Trauer fielen. Und sie begriffen erst, nachdem er von den Toten auferstanden hat, was er meinte. Und von den 12 Jüngern, einer hat es gar nicht verstanden. Bis zum bitteren Ende. Und trotzdem glaube ich, dass dieses Gleichnis auch, das ist meine Überzeugung, glaube ich, dass es vielleicht doch auch ein Rückruf an Judas selbst war. Dass er sagt, komm zurück an das Vaterherz Gottes. Und ich glaube wirklich, dass Gott uns das mitteilen will, einfach aus Gnade. Er möchte, dass wir unser Herz prüfen, um zu sehen, wo wir stehen. Weil ein Beispiel aus meinem Leben. Ich bin 26 Jahre alt, also im Juli 26 geworden. Und ja, ich bin noch relativ jung, auch nicht mehr der Jüngste, aber auch nicht gerade der Älteste. Und ich würde sagen, ich habe einiges erlebt. Und im Glauben kommt es oft zu Verletzungen. Andere Menschen, die dich verletzen. Familienmitglieder. Und ich habe mich erlebt, wie ich mein Herz Schritt für Schritt immer verhärtet habe. Aber das war gar nicht das Ereignis, sondern, wie soll ich das sagen, immer wieder, wenn ich mein Herz verhärtet habe, hat es Gottes durchbrochen. Und ich weiß noch, diese eine Situation, ich habe mich extrem gegen Gott versündigt. Und ich tat etwas, was vor seinen Augen nicht richtig war. Und es hat mich in eine tiefe Depression gestürzt, weil ich dachte, das würde ich nie machen. Aber Gott sei Dank hatte ich Geschwister um mich im Glauben, die mich aufgestellt haben. Sie sagte mir, dir ist vergeben. Du kannst in der Vergebung leben, die Gott für dich zugeteilt hat. Und das stellte mich wieder auf. Es stellte mich wirklich auf und ich wurde wieder ein fröhlicher Mensch und ging wirklich im Glauben voran. Das dachte ich jedenfalls. Ich ging voran und dachte wirklich, ich ging mit Gott. Aber in Wahrheit habe ich mich Schritt für Schritt mich von seinem Willen getrennt und tat nur das, was mir gefiel. Es war Jesus, der mir dann sagte, Cheminson, es stimmt, dass du in meiner Vergebung lebst. Aber wann hast du dich wirklich zu deinen Fehlern bekennt und zu mir gewandt? Seht ihr, ich habe gewusst, mir ist vergeben, aber ich habe nie wirklich meine Fehler gegenüber Gott bekannt. Und das führte mein Herz wirklich weit weg von Gott. Und das Traurige daran ist, dass noch viele Einflüsse heute noch bestehen. Aber ich bin überzeugt, dass Gott auch mich von denen befreien wird. Aber um das geht es genau, dass wir oft auch wirklich in das hineinfallen. Wir sollen nicht Angst haben, oh Gott, vergib mir nicht. Aber gleichzeitig sollen wir auch nicht in einer falschen Vergebung leben. Wann war das letzte Mal, wo du Buße getan hast für deine Sünden? Ja, Gott hat dir vergeben, aber die Vergebung steht demjenigen zu, der wirklich zu Gott geht und die Vergebung auch verlangt. Es ist wirklich wieder Zeit für einige von uns, wieder zu Gott zu finden. Und das meine ich nicht aus Böshaftigkeit oder Strenge. Nein, die Bibel sagt ja, im Hebräerbrief sagt ja, sträube dich nicht dagegen, wenn dich der Herr mit Strenge erzieht. Das ist ein Zeichen von seiner Liebe, von seiner Gnade. Und ich glaube wirklich, dass Gott uns ab und zu durch das Feuer trägt, damit wir gereinigt werden. Ihr kennt, wahrscheinlich kennt ihr das Bild mit dem Ring, welches durch das Feuer gereinigt wird. Und oft ist es auch in unserem Leben so. Und ich glaube wirklich, dass wir uns an die Botschaft erinnern. Welche Botschaft? Die Botschaft, dass Gott dich persönlich so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn nicht verschont hatte und ihn auf die Welt sandte. Und der, also Jesus, der nichts von Sünde oder Verfehlungen wusste, ans Kreuz hängen ließ. Und das Tolle daran, da endet es ja nicht. Jesus ist wieder auferstanden. Er ist wieder auferstanden, damit du und ich ein Teil seiner Ehre sein können. Dass wir das ewige Leben geschenkt bekommen. Meine Frage, bricht diese Message noch dein Herz? Erinnert dich diese Message an die erste Liebe, die du zu Gott gehabt hast? Wie gesagt, Buße zu tun ist nicht etwas Schlechtes. Auch wenn sie in der heutigen Zeit ihre Bedeutung verloren hat und es eher etwas als Schlechtes angesehen wird. Ich glaube wirklich, Buße ist eine Versorgung Gottes aus seiner Gnade. Dass wir die Möglichkeit haben, unserem alten Leben Adieu zu sagen und in voller Fülle in der Gnade Gottes leben können. Was für eine wunderbare Botschaft. Ich weiß, es ist schwer. Es liegt schwer auf dem Magen. Aber ich glaube, es ist wichtig für uns, an diese Botschaft immer und immer wieder zu erinnern. Denn allein Gott ist es, der uns von der Wurzel aus verändert. Wir können es nicht aus eigener Kraft schaffen. Ich habe es versucht. Ich habe es tatsächlich versucht. Und ich bin Gott mehr als dankbar, dass er mir Leute auf dem Weg gesendet hat und auch zu mir persönlich geredet hat, damit ich wieder sein Herz finde. Und das Ding ist, ich glaube wirklich, dass das auch heute für uns ein Thema ist, weil wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Maranatha. Jesus kommt wieder. Das ist zum einen eine gute Nachricht für diejenigen, die noch im Kampf sind und auch wirklich ein Ziel vor den Augen brauchen. Lasst euch gesagt sein, Jesus kommt wieder. Und gleichzeitig ist es auch ein Aufruf, eine Warnung für uns, unser Herz zu prüfen. Sind wir bereit, Jesus zu treffen, wenn er heute wiederkommen würde? Wo stehst du auf deinem Weg? Ich sagte zwar am Anfang, Gott ist kein Gott voller Angst oder der Angst verbreitet. Doch sollten wir uns gewiss sein und auch bewusst sein, dass er derjenige ist, der am Ende der Tage Gericht halten wird. Er ist derjenige. Das sollte, und das lehrt uns das Fürchten, aber voller Ehre, dass er der einzig wahre Gott ist. Aber er auch für uns einen Weg vorbereitet hat, zu seinem Herz zu finden. Es ist so etwas Schönes. Und diese Message hat mich wirklich 2 Wochen lang schwer beschäftigt. Weil diese Message hat mich dazu bewegt, zu prüfen, wo mein Herz ist. Genau gleich wie der Psalmist David, das im Psalm 139, Vers 23 und 24 sagt, prüfe mein Herz, erforsche mein Herz und zeig, ob irgendwelche böse Wege es in mir gibt und nimm sie mir weg. Also das ist jetzt frei übersetzt, das ist nicht auswendig, aber David schreibt das. Und ich glaube wirklich, dass heute ein Tag ist, an dem wir wirklich unser Herz prüfen sollten. Hörst du sein Rufen? Und wie wirst du auf sein Rufen antworten oder reagieren? Ich möchte wirklich eine kurze Zeit nehmen, bevor dann Thomas dann abschließt, indem wir unser Herz fragen, wo sind wir auf dem Weg? Sind wir noch mit Gott unterwegs oder ist unser Herz schon versteinert? Und wenn es so ist, dann bitte Gott wirklich, dass er unser Herz wieder ein Herz aus Fleisch macht. wenn dich die heutige Message etwas angesprochen hat oder dein Herz bewegt hat, nimm das nicht einfach so nach Hause mit. Sondern lass für dich beten. Das Ministry-Team wird bereit sein. Ich nehme an, unsere beiden Pastoren werden auch sehr froh sein, für dich beten zu dürfen. Aber mach das fest. Mach das fest, dass du den Weg wieder mit Gott gehst. Und wenn du neu bist und heute zu Jesus zum ersten Mal kennengelernt hast, dann mach auch das fest. Wir sind froh, für dich beten zu dürfen und auch mit dir auf dem Weg zu sein.